RBB-Podcast.
Die Macht des Journalisten beruht nicht auf seinem Recht, Fragen zu stellen, sondern auf seinem Recht, eine Antwort zu bekommen, so der tschechische Schriftsteller Milan Kundera. In diesem Zitat steckt bereits die Verbindung jener beiden Elemente, welche den Titel der heutigen Podcast-Folge ausmachen, Journalismus und Recht. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BEHB-Podcast. Mein Name ist Johannes Neumann und wir sprechen heute mit einem Gast, der sich heute vielleicht ein Stück weit in einer verkehrten Rolle befindet, denn normalerweise stellt er als Journalist die Fragen und nicht umgekehrt. Umso mehr freut es mich, dass ihr uns heute beim BEHB-Podcast besucht. Herzlich willkommen, Max Grill.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Lieber Max, danke, dass du da bist. Du bist Journalist und Redakteur einer sehr bekannten und sehr großen österreichischen Tageszeitung. Ein spannender und sicher sehr vielseitiger Beruf. Als Rechtsanwalt stelle ich manchmal fest, dass die Außenwahrnehmung dessen, was wir im Alltag beruflich tun, mit der Realität nicht immer übereinstimmt. In den Köpfen der Menschen gibt es da von unseren Berufen wahrscheinlich recht verklärte Bilder, die oftmals, wenn man so sagen darf, auch vom Fernsehen geprägt sind. Trifft das auf den Beruf der Journalisten auch zu?
Ja, das kann man durchaus so vergleichen. Was für Juristen im TV Staranwälte sind, in Serien von Boston Legal angefangen, gibt es natürlich auch noch in sehr vielen Filmen immer den Darsteller des Starreporters oder Journalisten, der eine Rolle begleitet, die als bekannter Aufdecker einem Skandal auf der Spur ist, einer möglichen Verschwörung. Und da reicht das Spannungsbogen von Kriminal bis in höchste politische Kreise hinauf. Die Realität treffen diese Darstellungen natürlich nicht wirklich, maximal in einem kleinen Kern, wo es ums Recherchieren geht, aber sonst eigentlich nicht. Also ja, hier gibt es durchaus ein bisschen verklärtes Bild des Journalisten.
Ist es umgekehrt ein Bild, was dazu führt, dass man Journalist werden will, oder spielt es dabei sogar eine untergeordnete Rolle?
Wahrscheinlich umgekehrt wie bei Juristen, wenn man solche Serien sieht, wird man gern Anwalt. Insofern natürlich, wenn man solche Rollen sieht, es gibt ja nicht nur den erfundenen oder den Drehbuchkrimi, sondern es gibt ja auch auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichten, und das können schon Anreiz dafür sein, dass jemand den Beruf des Journalisten wählen will.
Das Los des Journalisten besteht ja jedenfalls ein Stück weit darin, als Erster eine Information zu haben, die andere noch nicht haben oder noch nicht kennen. Wie kommt der Journalist ganz allgemein zu seinen Informationen, oder anders gefragt, welches Ausmaß stellt die Informationsbeschaffung im Berufsalltag dar?
Das ist die Kernaufgabe unseres Alltags. Informationsbeschaffung ist unsere tägliche Aufgabe und das, was wir eigentlich den ganzen Tag machen. Uns als Journalist mit Informationen ein möglichst breites und objektives Bild über Themen oder Sachlagen zu bilden, was passiert ist, um was geht es, wer sagt was dazu und wie diese Informationsbeschaffung passiert. Da hat jeder Journalist seine eigenen handwerklichen Methoden und auch seine eigenen Quellen. Das reicht von persönlichen Gesprächen, so wie wir hier sitzen und uns informativ austauschen, bis hin zu natürlich offiziellen Stellungnahmen von Behörden, Parteien, Organisationen oder eben auch im juristischen Bereich von Staatsanwaltschaft, Gericht, Justizministerium oder natürlich auch Informationen von Anwälten und ihren Mandanten.
In Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir eine Gemeinsamkeit aufgefallen. Unsere beiden Berufe arbeiten eben beide, wie du es gerade ganz treffend ausführst, mit Informationen, und zwar halt mit denen, die uns zur Verfügung stehen. Und beide sind wir wahrscheinlich gezwungen, dafür Fragen zu stellen. Im Berufsstand des Rechtsanwalts besteht vielleicht noch der Vorteil, dass wir nur die Interessen unserer Mandanten vertreten müssen. Das heißt, der Inhalt einer Aussage oder eines Vorbringens muss im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung natürlich eine Beweiswürdigung standhalten, weil ansonsten ist das Ganze erfolglos. Er muss aber nicht unbedingt die Interessen oder braucht nicht die Interessen der Gegenseite berücksichtigen. Der Artikel eines Journalisten, eines Reporters muss hingegen einer objektiven Ebene standhalten. Und wie kann der Journalist sicher sein, dass seine Informationen, die er bekommt, tatsächlich richtig sind?
Auch unsere Informationen müssen oder sollten einer Beweiswürdigung standhalten. Das passiert halt im journalistischen Alltag nicht wie bei Anwälten vor einem Gericht oder durch ein Gericht, sondern durch die Eigenkontrolle der Redaktion. Das nennt man die journalistische Sorgfalt, die ein hohes Gut im Journalismus ist. Und eigentlich erst, wenn sich halt eine Partei in einem Artikel ungerecht beschrieben fühlt, werden Berichte dann Gegenstand von Gerichtsverfahren, und dann sollte der Text, respektive auch die darin beschriebenen Fakten, natürlich auch einer rechtlichen Betrachtung und einer richterlichen Beurteilung standhalten, und natürlich können sich Infos im Nachhinein auch als falsch herausstellen. Trotzdem Grundrecht für Kommunikationsfreiheit gelten auch für Journalistengesetze. Was Privatsphäre betrifft, was Persönlichkeitsschutz betrifft. Hier haben wir als Autoren und auch für unsere Medienhäuser allgemein von zivilrechtlichen Bestimmungen, medienrechtlichen Bestimmungen bis hin sogar zum Strafrecht auch eine Verpflichtung, eine gesetzliche Verpflichtung. Da kann ein Delikt von einer üblen Nachrede durchaus passieren, da kann bis zu einer Kreditschädigung passieren und wir können einfach auch nicht schreiben, was wir wollen. Das geht nicht und das ist vielleicht auch oft eine Fehleinschätzung in der Außenwahrnehmung des journalistischen Berufs.
In der medialen Wahrnehmung spielen sogenannte Leaks derzeit eine durchaus große Rolle. Wir lesen von privaten Chatnachrichten öffentlicher Personen, wobei solche Leaks oft aus Ermittlungsakten stammen. Gibt es hier Grenzen des Journalismus? Du hast gerade gesagt, auch für den Journalisten gelten natürlich Gesetze. Oder, jetzt ganz bewusst provokant gefragt, ist eine gute Geschichte manchmal auch eine Grenzüberschreitung wert?
Bewusste Grenzüberschreitungen machen wir nicht, das war ein bisschen vorsätzlich und demnach nicht ganz im Interesse auch des Journalisten. Aber ähnlich wie bei den Anwälten, wo das Gesetz im Interesse des Mandanten versucht ausgelegt zu werden, wägen auch wir Informationen nach journalistischen Kriterien ab. Das reicht vom Interesse der Öffentlichkeit an einer Veröffentlichung, neben der journalistischen Sorgfalt eben, ob das sorgfältig recherchiert worden ist. Dazu gehört auch die Zuverlässigkeit einer Quelle zu prüfen oder eben zumindest die Basisinformationen zu verifizieren. Bestanden hinreichende Gründe, oder dass Behauptungen für wahr gehalten werden und diese dann auch berichtet werden. Leaks ist nur ein modernes Wort dafür, für eine Informationsbeschaffung, die es eigentlich immer schon gegeben hat. Dokumente werden Redaktionen zugänglich gemacht. Das hat es in der Form, wie gesagt, immer schon gegeben und ist per se jetzt nichts Illegales. Leaks hat so ein bisschen den Geruch etwas Illegalem, das ist es nicht. Oder was Verwerflichen, das ist es auch nicht. Aus Ermittlungsakten Informationen weiterzugeben, machen Behörden gleich wie Anwälte, machen Institutionen gleich wie Privatpersonen. Offizielle Stellen haben diesbezüglich einfach strengere Auflagen, Stichwort Amtsgeheimnis. Da haben es die Anwälte oft ein bisschen leichter sogar im Namen ihres Mandantens und gern verstecken sich Behörden schon auch hinter dem Datenschutz oder eben dem Amtsgeheimnis, obwohl es einen Medienerlass gibt, eine aktive Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
Stichwort aktive Öffentlichkeitsarbeit. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es nicht gerade leicht ist, immer zu guten Informationen zu kommen. Welche Rolle spielen für einen Journalisten dabei oder welche Rolle spielt ein gutes persönliches Netzwerk?
Eine sehr wichtige Rolle. Sonst würden Medien an Informationen wie diese Chatprotokolle gar nicht herankommen. Ein gutes Netzwerk ist vor allem in seiner thematischen Breite extrem wichtig. Nimmt man etwa den juristischen Bereich her, dann spielen da Institutionen oder Behörden wie Exekutive eine Rolle, die Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörde, Anwaltsebene sowieso als Vertretung von Beschuldigten und letztlich aber auch das Gericht und ein möglicher öffentlicher Prozess. Die sind ineinander so verknüpft, dass es auch da zu Überschneidungen kommt, seine Informationen herzubekommen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, ohne gleich den Geruch eines Leaks irgendwo mitzunehmen.
Gerichtsverfahren sind ja aus anwaltlicher Sicht natürlich eine alltägliche Sache. Wir gehen dort täglich aus und ein. Seltener sind hingegen aber jene Verfahren, die auch im medialen Fokus stehen. Welche journalistischen Herausforderungen bestehen insbesondere bei der Berichterstattung von Gerichtsprozessen? Welche Besonderheiten gibt es da für den Journalisten?
Also für Anwälte sind ja Prozesse im medialen Fokus eine mehrere Chancen gleichzeitig, weil Kanzleien dürfen keine Werbung machen. Insofern bedeuten medienwirksame Verfahren natürlich für die Protagonisten auch eine große Aufmerksamkeit, auch als Werbung gesehen. Gleichzeitig nutzen Anwälte natürlich auch die mediale Bühne für prozessrelevante Inhalte. So mancher Star- oder Promi-Anwalt hat auch das Medienspiel im Interesse seines Mandanten durchaus im Blut und selbstverständlich auch, um eine Eigenmarke als Anwalt ein bisschen hervorzuheben. Und das wiederum nehmen die Medien sehr dankbar an, selbstkritisch betrachtet, oftmals vielleicht zu einseitig, wo dann einfach Aussagen unreflektiert wiedergegeben werden.
Also das ist ein Wechselspiel zwischen Anwalt und Journalist, wovon beide Seiten im Idealfall natürlich profitieren.
Absolut.
Bei einer Verhandlung vor Gericht ist ja das Fotografieren und das Filmen untersagt. Also man kennt so diese Fernsehbilder vor Beginn der Verhandlung, werden dann noch viele Fotos gemacht und der Angeklagte hält dann noch einen Ordner vors Gesicht. Ich stelle das jetzt sehr überspitzt dar. Aber in medial begleiteten Prozessen ist in letzter Zeit der Live-Ticker im Internet irgendwo das Mittel der Wahl einer Live-Berichterstattung. Auch ganz spannend, wenn man selber in einem solchen Prozess aktiv ist, hier mitzulesen, hat auch einen dokumentierenden Charakter. Ist aus deiner Sicht eine Lockerung dieser Bestimmungen, also was das Fotografieren oder Filmen vor Gericht aus den Vereinigten Staaten, kennt man Live-Übertragungen von Gerichtsverhandlungen, ist das aus deiner journalistischen Sicht wünschenswert?
Kann ich ganz klar sagen, jein. Gerade Amerika als Beispiel, du hast das gesagt, da ist Fotografieren überhaupt verboten. Da gibt es noch die berühmten Gerichtszeichner, wo Porträts über den Angeklagten dann in den Zeitungen immer noch erscheinen. Es macht aber schon Sinn, dass Fotografieren und Filmen während einer Verhandlung nicht erlaubt ist, weil es braucht ja dann doch einen ruhigen Rahmen und das würde diesen Rahmen auf jeden Fall sprengen. Wenn man es bei Gerichtsprozessen hernimmt, es gibt meistens die Möglichkeit für Medien vorab des Verfahrens Fotos und Aufnahmen zu machen, aber sobald das Verfahren eröffnet ist, ist dies verboten und auch in Ordnung verboten. Live-Ticker sind rechtlich gesehen durchaus eine saubere Variante, aus einem Prozess zu berichten. Jede Verhandlung ist sowieso öffentlich, es wird ein Protokoll angefertigt, also warum nicht auch ein Ticker? Heikel wird es nur, wenn der Ticker-Text dann nochmal vom Protokolltext abweichen sollte und...
Also hast du dahingehend Wahrnehmungen, dass in Verfahren mit einer Live-Ticker-Berichterstattung tatsächlich etwas anderes in diesem medialen Protokoll herauskommt, als tatsächlich im Gerichtsprotokoll dann zu finden wäre?
Also es ist auch durchaus üblich, dass Anwälte in ihrer Prozessführung auch Zeitungsberichte hernehmen als Beweismittel, etwas zu untermauern, was wohl gestehen soll. Und insofern werden auch Live-Ticker hergenommen, mit der Gefahr, dass es als Dokument behandelt wird, obwohl es nur unter Anführungsstrichen eine journalistische Wiedergabe ist. Beim Zeitungsbericht hat man ja auch zwar ein Zitat, das ist im O-Ton, aber der ganze Bericht ist ja dann doch zusammengefasst und kann nicht als O-Ton verwendet werden. Beim Live-Ticker ist das anders. Wenn ich das als Zitat nehme, die Sätze hernehme, und da hat man durchaus schon Erfahrungen gemacht, wo eine Prozessführung mit Ticker-Elementen geführt worden ist und das war dann durchaus ein bisschen, also das war nicht sehr hilfreich für den Prozess.
Mhm. Jetzt haben wir ja vorher von Gemeinsamkeiten gesprochen zwischen Journalisten und Rechtsanwälten und ich glaube noch eine Gemeinsamkeit, die liegt auf der Hand, nämlich die Sprache als Handwerkszeug der Arbeit des Journalisten, der Arbeit des Anwalts. Wir wissen, dass die Sprache natürlich ein mächtiges Werkzeug darstellt und Sprache kann neutral eingesetzt werden, Sprache kann aber auch Bilder und Stimmungen erzeugen, auch suggerieren. Welche Rolle spielt der bewusste Einsatz von Sprache in einer Berichterstattung?
Ja, mindestens genauso wichtige Rolle wie die juristische Sprache. Jeder Anwalt versucht in seinem Plädoyer ein Bild von seinem Mandanten zu zeichnen, das den Richter oder im Strafrecht auch die Geschworenen möglicherweise überzeugen soll. Die Ausdrucksweise ist einfach wichtig und ja, der Journalist hat mit seiner Wortwahl durchaus eine Macht, gewissen Sachverhalten auch eine gewisse Farbe, einen gewissen Ton zu geben. Das ist soweit in Ordnung, soweit die Objektivität des ganzen Berichts nicht beeinflusst oder sogar dann tendenziös wird. Das ist dann definitiv zu weit. Gerade für Prozessberichterstattung ist meiner Meinung nach sehr wichtig, juristische Fachbegriffe auch richtig einzusetzen. Und das zeugt nämlich nicht nur von einer inhaltlichen Qualität des Mediums oder des Journalisten. Das freut die Fachexperten wie Anwälte genauso, wenn er gegenüber ist, der einfach weiß, wie er mit den Fachbegriffen umgeht. Und der Autor selber kriegt ein bisschen eine Seriosität und eine Kompetenz. Und oft ist das sehr schwer, weil natürlich die Fachbegriffe sehr sperrig sind und unverständlich und das Juristendeutsch, wie es so schön heißt, in einem Massenmedium natürlich sehr schwierig unterzubringen ist. Und das ist ganz klar die Aufgabe des Journalisten, verständlich und richtig zu übersetzen. Und dafür braucht es durchaus viel Know-how, nämlich im journalistischen wie im juristischen Sinn und auch ein Fingerspitzengefühl bei der Wortwahl. Hat man mittlerweile leider nicht mehr sehr häufig im Journalismus gesehen.
Also der Journalist hier auch als Übersetzer der juristischen Sprache in eine verständliche Sprache, was ich hier ganz selbstkritisch anmerken darf, weil juristische Texte in der Tat nicht immer dazu geeignet sind, für eine breite Öffentlichkeit verständlich zu sein.
Genau, das ist für uns die Schwierigkeit und wir sind immer sehr dankbar für Anwälte, die dann auch wissen, wie juristische Fachbegriffe salopper formuliert auch richtig sind.
Nicht jede Person, über die berichtet wird, ist wahrscheinlich über den Inhalt der Berichterstattung ganz glücklich. Und manchmal mag es vielleicht auch vorkommen, dass eine Berichterstattung tatsächlich falsch ist. Überall passieren Fehler, wo gearbeitet wird, das ist ganz normal, oder sich eben als falsch herausstellt. Das Medienrecht enthält dazu Regelungen, Bestimmungen und dazu gehört auch die mediale Richtigstellung, die sich in Zeitungen manchmal dann auch an prominenter Stelle befindet, meistens dann auch einen entsprechenden Urteil, wo das dann entsprechend verfügt wird. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn ein Medium über ein Strafverfahren berichtet und die angeklagte Person dann freigesprochen wird, besteht die gesetzliche Verpflichtung, auch über diesen Freispruch dann zu berichten. Welche Rolle spielen derartige medienrechtliche Fragen im journalistischen Alltag überhaupt?
Spielen eine sehr große Rolle. Vorher haben wir kurz den Begriff der journalistischen Sorgfalt gehabt. Da ist unter anderem auch die Unschuldsvermutung noch im Mediengesetz drin, ein sehr zentraler Punkt sogar. Eine Verdächtigungsberichterstattung von einer nicht rechtskräftigen Verurteilung kann auch sehr schnell in eine üble Nachrede münden. Dazu regelt das Mediengesetz Identitätsschutz für Straftäter, Opfer oder auch einfach Beschuldigte. Gerade aktueller Fall wurde ein OGH-Urteil den postmortalen Persönlichkeitsschutz aus Mediensicht aufgeweicht hat, nämlich wo das Foto eines Mordopfers in einem Medium gezeigt wurde, damit Rückschlüsse auf die Identität gezogen werden konnten. Das hat der Familie nicht so gepasst und der OGH hat aber gesagt, nein, das kommt keiner Bloßstellung gleich und ist damit rechtens nach Mediengesetz, hat für sehr viel Aufregung gesorgt. Gegendarstellungen gibt es immer wieder, sind meistens Teil eben eines Urteilsspruchs, sprich eines vorangegangenen Medienverfahrens. Größe und Platzierung orientieren sich da immer an dem inkriminierten Artikel. Und ja, es kommt auch von sich aus vor, dass Redaktionen Korrekturen zu berichten machen, wo definitiv irgendwas Falsches dann drin gestanden ist, was sie im Nachhinein vielleicht als falsch herausgestellt hat oder zu dem Zeitpunkt, wo es geschrieben worden ist, nicht besser gewusst werden hätte können. Das sind natürlich Fehler, die auch in Redaktionen passieren.
Ist man da alltäglich öfter mit Kritik von der betroffenen Person konfrontiert oder sind das dennoch Themen, die zwar vorkommen, aber nicht wirklich alltagsbestimmend sind?
Gerade in der Prozessberichterstattung ist man sehr oft mit Kritik konfrontiert und zwar hat man mehrere verschiedene Parteien mit mehreren Motiven, ihre Sachlage darzustellen. Da wird man sehr schwierig auf einen Punkt kommen, wo unterm Strich jeder zufrieden ist. Da ist man natürlich oft Kritik ausgesetzt, Sachverhalte nicht richtig oder nicht ordentlich oder nicht ausführlich genug für jemanden beschrieben zu haben. Das ist Teil des Alltags.
Das heißt, der Journalist braucht grundsätzlich eine dicke Haut, wenn er sich in der Berichterstattung in Themen begibt, die hitzig hergehen können.
Und am besten gute Informationen, die wahr sind, damit man auch argumentieren kann.
Das ist wahrscheinlich noch der wichtigere Part dieser Dinge. Vor wenigen Tagen wurde das Jahresranking von Reporter ohne Grenzen veröffentlicht und Österreich konnte sich nach diesem Ranking um einen Rang auf Platz 17 verbessern. Dennoch gab es im Zuge der Berichterstattung über dieses Ranking Kritik an der Pressefreiheit in Österreich. Welchen Eindruck hast du zur Pressefreiheit in unserem Land? Und gibt es so etwas wie eine politische Druckausübung oder ist das etwas, was im Verhältnis, auch im Vergleich zu anderen Staaten, als überzogen hier fast dargestellt werden würde?
Politische Druckausübung wäre wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegriffen. Ja, es gibt immer wieder Interventionen, es gibt immer wieder Versuche auf Redaktionen zuzugreifen und sich Zugriff zu verschaffen. Also ja, passiert, ja, funktioniert teilweise, aber nein, wir sind weit nicht unter einem wirklichen politischen Druck. Der Druck, den wir als Redaktionen mittlerweile schon haben, ist, dass wir immer mehr auch professionellen Öffentlichkeitsstellen bei Behörden, Parteien, politischen Parteien gegenüber sitzen und die teilweise mehr journalistische Power haben, als wie wir als klassische Medienhäuser. Das macht es oft ein bisschen schwierig, wo dann schon die gar nicht mehr um eine Quelle geht, sondern um diese berühmte Fake-News-Debatte, wo man dann schon oft den Gegenbeweis antreten muss, dass nicht alles das, was von einer anderen Quelle kommt, automatisch richtiger ist, als wie das, wo es in einer Zeitung steht. Also wo man als Medienhaus vielleicht schon dem Vorwurf ausgesetzt ist, von Haus aus etwas Falsches zu berichten. Und gerade der Boulevard ist dem extrem ausgesetzt. Dass die Politik natürlich auch Einfluss hat auf Journalismus in Österreich, ja, ganz klar, das zeigt sich allein an den Besitzverhältnissen in den großen Medienhäusern.
Wenn man, Stichwort Politiker, mit der Politik als Journalist zu tun hat, hat man wahrscheinlich auch mit Pressesprechern zu tun und mit entsprechenden professionellen Vertretungen dieser Politiker. Aus deiner Wahrnehmung, gibt es hier eine Professionalisierung, also professionell wird es vorher wahrscheinlich schon gewesen sein, aber wurde hier sozusagen aufgerüstet, wenn man so sagen kann, oder war das früher etwas hemdsärmeliger?
Also das war früher definitiv hemdsärmeliger, es ist extrem professionell geworden, was einerseits gut ist, weil eine Öffentlichkeitsarbeit wirklich sehr professionell funktioniert, andererseits macht es uns das Leben als Journalisten nicht leichter. Um wieder zurück auf den juristischen Bereich zu kommen, gerade eine Justiz, egal ob Gericht, also Landesgericht oder Staatsanwaltschaft, haben eine extreme Schwierigkeit, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Es gibt einen Medienerlass, wo noch auch eine Justiz aktive Öffentlichkeitsarbeit machen muss. Und sie tun sich dann gleichzeitig wieder mit eben den scharfen Auflagen extrem schwer, eine Medienarbeit zu machen, beziehungsweise kommen auch sofort wieder in den Ruf, Daten preiszugeben, die sie eigentlich nicht preisgeben dürften. Da ist eine Justiz wirklich ein bisschen im Zwiespalt, da tun sich Anwälte viel leichter, ihre Seite zu vertreten und auch Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Lieber Max Grill, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast und für die wirklich sehr interessanten Einblicke in deine Arbeit im Besonderen und in die Arbeit des Journalismus im Allgemeinen und auch vor allem auf die damit verbundenen rechtlichen Anknüpfungspunkte. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auch auf unseren sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unsere seit kurzem neu designten Webseite behb.at. Bis zur nächsten Folge des BEHB-Podcast, Ihr Johannes Neumann.